Anders hören, ein Podcast von anderer Zeiten.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer neuesten Folge von Anders hören. Diesmal geht es um ein Thema, das uns von anderer Zeiten seit gut 20 Jahren sehr am Herzen liegt, nämlich um Engel. Und ich denke, viele von Ihnen haben ihn schon mal gesehen und auch etliche schon in der Hand gehabt, unseren kleinen Bronzeengel, der vor gut 20 Jahren bei uns eine neue Bronzezeit auslöste und auch uns zeigte, dass das Interesse an Engeln nach wie vor ungebrochen ist. Wir hatten dann nach wenigen Jahren ein erstes Engelbuch und haben in diesem Jahr ein zweites Engelbuch gemacht. Und heute wollen wir einfach mal darüber reden, passen Engel noch in die Zeit? Was verbinden Menschen heute mit Engeln? Und ich bin hier mit zwei Kolleginnen per Zoom verbunden, mit Iris Macke.
Hallo.
Und Linda Giering.
Hallo.
Und ich frage doch gleich mal neugierig, Linda, wann ist dir das letzte Mal ein Engel begegnet?
Haha. Das ist natürlich gleich die Fangfrage am Anfang. Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich relativ lange, bevor wir uns jetzt oder bevor ich mich auch im letzten Jahr jetzt nochmal intensiver mit den Engeln beschäftigt habe für das neue Engelbuch, habe ich mir ziemlich lange überhaupt keine Gedanken mehr über Engel gemacht. Also mein persönliches Exemplar des Bronzeengels habe ich erst nach Jahrzehnten quasi wiedergefunden bei einem Umzug und der steht jetzt irgendwie in meinem Bücherregal in meiner Wohnung und das ist wahrscheinlich der Engel, der mir im Alltag auch tatsächlich am regelmäßigsten begegnet. Ich mag aber schon auch unsere bisschen auch interne oder vielleicht modernere Auffassung von Engeln, dass eigentlich jeder einem zum Engel werden kann. Aber wer mir jetzt so in den letzten paar Monaten zum Engel geworden ist, da würde mir ganz ehrlich spontan gerade niemand Besonderes einfallen. Wahrscheinlich, wenn ich einen Moment drüber nachdenke, was es für besondere Begegnungen gegeben hat, fällt mir vielleicht irgendwas ein, was man so interpretieren könnte, aber spontan leider nein.
Und Iris, wie sieht das bei dir aus?
Heute Morgen vor dem Podcast habe ich gedacht, was könnte denn eigentlich so mal die erste Frage im Podcast sein? Und dass du dann bestimmt fragen wirst, wann ist dir denn zum letzten Mal ein Engel begegnet? Und ich habe fast die ganze Herfahrt darüber nachgedacht und muss sagen, das kann ich wirklich, mir geht es da so ähnlich wie Linda, ich kann das gar nicht so genau sagen. Letztendlich ist ein Engel für mich eigentlich nicht so richtig eine Begegnung, sondern mehr ein kurzer Moment, der mir dann diese Zeit ein bisschen heller macht. Und das passiert mir durchaus und ich weiß das in dem Moment dann auch einzuordnen. Aber es ist nicht so, dass das was Bleibendes ist. Vielleicht ist das auch so was Flüchtiges, das dem Wesen der Engel ja sowieso anhaftet. Wie geht's dir denn damit, Frank?
Ja, also wenn ich mich so frage, die Begegnungen, die nachhaltig Impulse ausgelöst haben und das Leben verändert haben, dann haben ja gerade wir beide, Iris, bei dem Engelgottesdienst, der am 10. Januar im ZDF als Fernsehgottesdienst übertragen wurde, auch unsere persönlichen Beispiele erzählt. Du die Begegnung mit einer verwirrten Frau im Wald, die dir aber selbst dann irgendwie die Augen öffnete. Und meine Begegnung mit Margot Käßmann, die ich ja auch schon öfters beschrieben habe, auch in andere Zeiten, Publikationen. Aber ich nehme mal ein ganz aktuelles Beispiel. Ich bin heute Morgen wieder an der Bank vorbeigejoggt, wo jener Obdachloser sitzt, den ich im Kalender beschrieben hatte unter dem Nikolaustag. Ein Obdachloser, mit dem ich hauptsächlich über die mathematische Formel ins Gespräch kam, die ich mir auf den Unterarm habe tätowieren lassen und er erkannte sie und so kamen wir überhaupt ins Gespräch. Und heute saß seine Freundin da.
Ach.
Und die strahlte und wir kamen sofort ins Gespräch und die beiden erzählten mir, dass sie nun Nachwuchs erwarten und deshalb nun auch eine Wohnung suchen. Und es gab dann so ein persönliches Gespräch, wo Auch ich von profitierte, weil ich wieder auch Dinge erfahren habe, die ich bisher noch nicht wusste. Das war so eine Begegnung im schönsten winterlichen Morgenlicht, wo alle, glaube ich, die alle fröhlich gestimmt hat. Und das war für mich so ein kleiner Engelsmoment, weil er war überraschend, er war nicht planbar und er hat etwas hinterlassen, was über diese Situation hinaus wirkte. Und ich glaube, wenn wir dafür sensibel sind, dann können wir auch noch mehr Engel wahrnehmen in unserem Alltag.
Ich finde sowieso, also die Begegnung mit Engeln hängt immer davon ab, dass es was Zufälliges ist tatsächlich, was man zum einen nicht erwartet und was man zum anderen, glaube ich, erst dann erkennt, wenn man wirklich die Augen offen hält. Und zu sagen, irgendwie gehe ich aus dieser Begegnung verändert hervor, das macht für mich die Begegnung mit einem Engel aus. Also, und dann gibt es, glaube ich, noch, und auch das ist dieses Facettenreiche von Engeln, diese Begegnung, wo man sagen kann oder vielleicht auch im Nachhinein sagt, da ist mir wirklich ein Engel begegnet. Wenn der nicht gewesen wäre, wäre mein Leben total anders verlaufen. Also ich habe, als ich über Engel nachgedacht habe, ist mir eine Szene eingefallen. Da war unser erster Sohn gerade geboren und oder ich bin alleine mit dem Kinderwagen und dem Neugeborenen nach Bielefeld im Zug zu meiner Mutter gefahren. Und da musste ich einmal umsteigen in Hannover und bin dann mit dem Kinderwagen, wollte den dann diese Treppe hinaufschieben und wusste aber noch nicht, weil ich auch noch nicht so firm war im Umgang mit Kinderwagen, dass wenn man den Kinderwagen so schräg stellt, dass es dann durchaus passieren kann, dass die Babytasche da auch rausrutscht. Und in dem Moment, als ich diesen Kinderwagen so schräg gestellt hatte, fing die Babytasche an zu rutschen. Und ich war vollkommen überfordert, weil ich konnte ja einerseits den Kinderwagen nicht loslassen und andererseits konnte ich aber auch die Tasche nicht loshalten oder nicht festhalten. Und in dem Moment kam mir dann ein Mann zur Seite gesprungen, der diese Tasche festgehalten hat. So. Und das war für mich auch eine Engelbegegnung der besonderen Art tatsächlich, die nachhaltig dann auch gewirkt hat, wo ich mich dann auch gefragt habe, was wäre, wenn dieser Mann in diesem Moment nicht da gewesen wäre?
Ja, wo
Ja.
du ein Zugerlebnis erzählst. Also ich hatte auch eine Begegnung im Zug, die letztendlich nur 5 Minuten dauerte und auch mein Leben eigentlich wieder entscheidend verändert hat. Ich war in einer bestimmten Phase meines Lebens irgendwie sehr interessiert an Theologie und wusste aber nicht so recht, wie ich mich mit Lektüre so weiterbilden kann. Und eigentlich suchte ich irgendwie so ein nebenberufliches Studium, wie man so etwas systematisch angehen kann. Und ich saß in einem Zug und las ein theologisches Buch und mir gegenüber sitzt ein Mann, auffällig korrekt gekleidet, der die ganze Zeit auf dieses Buch guckt. Und wir sitzen irgendwie 1,5 Stunden sitzen wir zusammen, keiner redet was. Und kurz bevor er aussteigt, sagt er zu mir: Entschuldigen Sie, sind Sie Theologe? Und dann sagte ich, nee, aber ich möchte einer werden. Und dann sagte er, ja, da kann ich Ihnen eine Empfehlung geben. Schauen Sie doch mal an der Universität Marburg, die bieten einen nebenberuflichen Studiengang Theologie an. Und dann musste er schon aufstehen und aussteigen. Und ich habe das gegoogelt und sofort mich dort beworben und das dann auch tatsächlich ein Jahr später angefangen zu studieren. Das war auch so eine besondere Begegnung, weil man sich erst so lange, was hätten wir alles in diesen 1,5 Stunden noch bereden können? Aber diese 5 Minuten haben irgendwie ausgereicht, um nochmal was Entscheidendes zu bewirken.
Hast du jemals erfahren, wer er war? Also war er selber
Ja.
auch Theologe? Ja.
Er ist auch ziemlich bekannt. Stefan Goldschmidt ist ein Oberkirchenrat und in der EKD zuständig für Liturgie, hat auch Bücher geschrieben und er hatte mich nur deshalb angesprochen und vorher auf das Buch geguckt, weil seine Dissertation in der gleichen Reihe erschienen war wie das Buch, was ich dort las. Deshalb war auch dieses Interesse besonders. Ja.
Es glauben übrigens, so hat eine Umfrage ergeben, mehr Menschen an Engel als an Gott. Findet ihr das gut?
Ich finde das habe ich auch schon mal gelesen und ich finde das total faszinierend, weil ich hätte gedacht, dass das für viele Leute schon irgendwie zusammenhängt. Aber eben das scheint halt dann also nicht der Fall zu sein. Also diese Auffassung irgendwie, dass Engel quasi Boten oder Mittler Gottes sind, hat dann wohl nicht jeder. Und das finde ich irgendwie schon, das finde ich interessant und das finde ich aber auch gut. Also ich finde es ganz schön, wenn jemand vielleicht auch, wenn er irgendwie noch keinen Weg zu Gott gefunden hat, aber irgendwie zulassen kann, dass er an etwas glaubt, was er nicht sieht oder nicht erklären kann oder so. Aber auch in dem Zusammenhang frage ich mich immer so ein bisschen, warum Engel momentan, also wir merken das ja auch gerade selber, dass irgendwie ein großes Interesse an unseren Engeln und Engelsgeschichten im Engelbuch und so weiter besteht. Ich frage mich, warum die gerade immer noch so wichtig sind.
Ich glaube, je größer die Ängste und je vielschichtiger die Ängste der Menschen, desto wertvoller die Engel. Weil Engel, was ist, was man, also wenn man jetzt zum Beispiel unseren Bronzeengel sieht, da hören wir ja ganz oft, wenn man den anfasst, dann wird er richtig warm in der Hand und diese Wärme gibt er dann auch wieder ab. Und da habe ich was, was mich wirklich begleitet und was bei mir ist. Es ist sowas Handgreifliches. Und ich glaube, das tut einfach ungemein gut, um was im Rücken zu haben, gerade in so Zeiten, die so unsicher sind wie unsere.
Ja, das stimmt. Da hat natürlich auch gerade der Bronzeengel so als Figur, die einen wirklich begleitet und nicht nur als das Konstrukt, was man im Kopf hat, hat da vielleicht auch nochmal eine besondere Bedeutung. Da fällt mir gerade auch ein, dass ich letzte Woche gerade erst zwei Leuten Tipps zur Reinigung des Bronzeengels ergoogelt und dann weitergegeben habe. Irgendwie Leute, die ihrem Engel eine neue Strahlkraft verleihen wollten, weil die irgendwie matt geworden waren. Also es geht super mit Zahnpasta
Ach.
und auch mit einer Mischung aus Backpulver und Natron. Ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, weil meiner wird eigentlich immer eher glänzender, je länger ich ihn habe und je mehr ich ihn anfasse, aber es ist anscheinend nicht bei jedem so. Also.
Ah, das ist ein wichtiger Tipp, weil wir öfters ja auch Anfragen bekommen, ob wir die Mixtur geändert haben, die Zusammensetzung, weil die Farbtöne manchmal unterschiedlich ausfallen. Aber es liegt einfach daran, dass dieses Material, was ja hauptsächlich Bronze ist, also eine Legierung aus Kupfer und Linda, hilfst du mir? Zinn, ja, unterschiedlich oxidiert, je nachdem, wie lange sie an der Oberfläche ist, mit wie viel korrosionsfördernden oder oxidationsfördernden Substanzen sie in Berührung kommt, sprich, wie lange sie in der Hand ist und so weiter. Aber das ist ja ein guter Tipp. Also Zahnpasta hilft und eine Mischung aus Lauge und Backpulver. Natronlauge.
Genau, Natron und Backpulver, genau. Ich weiß allerdings nicht, ob das quasi die normale Farbe ändert oder ob das halt nicht nur wirklich gegen Verschmutzungen, die vielleicht mit der Zeit dran gekommen sind oder irgendwie die Oxidation mit der Zeit hilft. Aber es scheint ein gutes Hausmittel auf jeden Fall zu sein.
Ja. Ich finde es ja gut, wenn man dem Engel Spuren ansieht. Das zeigt auch, dass er irgendwie auf Dauer ist. Das ist natürlich was anderes als in der Bibel. In der Bibel haben die Engel eigentlich immer eine ganz kurze Existenzberechtigung und richten ihre Botschaft aus und sind dann eigentlich auch schon wieder weg. Die Engel in der Bibel sind meistens namenlos. Iris, du hast dich da näher mit beschäftigt, auch weil du den Erzengeln auf die Spur gegangen bist. Aber der biblische Befund ist relativ dünn zu den Erzengeln, stimmt?
Ja, wobei man natürlich schon sagen muss, dass der biblische Befund auch sehr darauf hinweist, wenn sie den Namen haben, dass sie natürlich mit Gott verbunden sind und dass sie letztendlich Boten des einen Gottes sind und als oder ohne diesen Gott nicht denkbar sind. Wenn man mal die Namen zum Beispiel wie Michael oder Raphael ansieht, dann haben die ja beide hinten das El, wie andere ihrer Kollegen auch. El ist das hebräische Gott. Michael heißt, wer ist wie Gott? Raphael heißt, Gott heilt. Also ohne diesen Bezug zu Gott sind natürlich Engel aller Sparten überhaupt gar nicht denkbar.
Wobei es ja auch, und diese Engel haben wir auch zum Beispiel im Engelbuch, aber ja auch teilweise im Kalender vorgestellt, auch ja, Engel quasi in der Kunst oder sowas gibt, die eben dann vielleicht gar nicht mehr den Bezug zu biblischen Engeln haben, aber eben irgendwie dieses Symbol herausstellen. Also mir ist da besonders dieser Messerengel in Erinnerung geblieben. Iris, du hattest dich ja auch mit dem
Genau.
beschäftigt irgendwie. Was haben denn, warum tauchen Engel auch irgendwie in der Kunst häufig auf, ohne dass sie dann noch unbedingt den Bezug zur Bibel oder zum Göttlichen haben?
Also bei Michael zum Beispiel ist es ja so, dass er ein richtiger Kämpfer ist. Also der kämpft ja auch mit Drachen und ist da ziemlich aggressiv unterwegs. Und das, was dahinter steht, ist eben die Botschaft, dass er eben das Böse vom Guten scheidet. Also dass er nicht derjenige ist, der auf der Seite des Bösen steht, sondern dass er dem Bösen auch gegenübertritt und eben beides auch voneinander trennt. Und ich glaube, sowas wird zum Beispiel in diesem Messerengel, den ich ja auch ganz faszinierend finde, aufgenommen. Das ist ja diese große Statue, ich glaube fast 4 Meter hoch, die gemacht ist aus Messern, die in einer Gewalttat eine Rolle gespielt haben. Und von daher, das in diesem Bild wird das Bild vom kämpfenden Michael, der das Böse vom Guten scheidet, wieder aufgenommen. Von daher tradiert sich die Rolle der Engel einfach auch immer weiter. Das finde ich ganz spannend.
Es ist ja biblisch auch gar kein äußeres Erscheinungsbild festgelegt. Die Vorstellung von Engeln als geflügelten Wesen kam ja erst im 4. Jahrhundert auf, als der Kanon schon lange feststand und man eigentlich zwei verschiedene Transzendenzen zusammengedacht hat, nämlich die Cherubim und die Seraphim und die definitiv geflügelt sind, die zum Beispiel das Paradies bewachen und eigentlich keine andere Aufgabe haben, als Gott zu preisen, und die Engel, die den Menschen göttliche Botschaften übermitteln. Und wie du vorhin auch sagtest, Iris, immer wieder so überraschend, also genauso wie mal für Maria die Ankündigung der bevorstehenden Geburt sehr überraschend kam, so war das auch bei Elia. Da wird der Engel erst überhaupt nicht bemerkt. Also der Engel muss mehrmals auf sich aufmerksam machen, ehe Elia ihn wahrnimmt. Ne? Und irgendwann ist das in der Volksfrömmigkeit, in der Vorstellung dann so zusammengewachsen. Engel haben Flügel, sind in der Regel geschlechtslose Wesen und haben dann so ein bestimmtes Bild bekommen, was auch, wo zum Teil antike römische Vorstellungen noch mit reingehen. Man kann das beobachten in der Kunstgeschichte. Aber ich glaube, das Entscheidende ist, dass die Engel eine Hilfe sind für viele Menschen, die auch vielleicht sagen, oh, an Gott zu glauben, ist mir irgendwie eine Nummer zu groß. Aber ich glaube schon, dass es etwas gibt, was über uns hinausgeht. Und da sind Engel mal einfach ein handfestes Angebot. Und das finde ich auch so toll, dass die Volksfrömmigkeit sich da Wege schafft, die, wie man sein Leben ja irgendwie besser gestalten kann, besser mit umgehen kann, mit Schicksalsschlägen vielleicht auch umgehen kann und einfach stärker im Sturm des Lebens steht.
Ja, das stimmt. Oder auch, wie man bestimmte Situationen, die man schon erlebt hat, vielleicht anders interpretieren kann als bloß der reine Zufall sozusagen. Also ganz viele Leser haben uns ja auch ihre Geschichten zugesandt oder ihre Erlebnisse, bei denen sie das Gefühl hatten, dass da Engel ihre Flügel im Spiel hatten. Und da geht es ganz oft auch um knapp verpasste Autounfälle, bei denen sie das Gefühl hatten, irgendwas hat ihnen da geholfen, noch schnell das Lenkrad rumzureißen oder sowas. Und natürlich könnte man das entweder einfach als ja, gut gelaufenen Zufall interpretieren, aber ich glaube, dass auch solche Momente, wo es irgendwie, wo bestimmte Situationen so ein bisschen auf Messerschneide stehen, kann man vielleicht ganz nochmal ein bisschen anders interpretieren und das Gefühl haben, dass da vielleicht doch irgendwas noch seine Finger im Spiel hat. Und wenn man nicht an Gott glaubt, sind es dann halt die Engel.
Ich habe neulich oder letzte Woche noch mit einer Frau telefoniert, die sagte, es war eine ganz irre Situation. Sie saß mit ihrem Mann im Auto und es war eine neu gebaute Autobahn, wo die Rastplätze halt noch nicht so richtig ausgebaut waren und es waren mehr so Seitenrandstreifen, wo man ranfahren konnte. Und auf einmal merkte sie, dass ihr Mann irgendwie so ein bisschen Schlangenlinien fuhr. Im Nachhinein stellte sich raus, es war eine Unterzuckerung. Und dann hat er aber, es ist ihm gelungen, das Auto noch zur Seite zu fahren, auf den halbfertigen Parkplatz. Und es war dunkel und es war sonst niemand da. Auf der Autobahn ist wohl kaum ein Auto unterwegs gewesen. Und dann kam auf diesen völlig dunklen Parkplatz ein zweites Auto. Und da stieg irgendwie eine Frau aus, die sagte, was ist denn los und brauchen Sie Hilfe? Und dann sagte die Frau, ja, mein Mann ist nicht mehr so richtig ansprechbar und ist so ein bisschen durcheinander. Und dann hat diese Frau gesagt, ja, kein Problem, dann fahre ich Ihnen das Auto nach Hause und mein Mann fährt halt mein Auto und ich fahre Ihr Auto nach Hause. Und sie sagte, also sie hätte vorher kaum an Engel geglaubt, aber in diesem Moment hätte sie so ein starkes Gefühl davon gehabt, dass ihr dieser Engel jetzt geschickt worden ist. Das war schon sehr berührend.
Ja, und dann umso überraschender ist es eigentlich, dass die Theologen irgendwie mit Engeln gar nicht so richtig anfangen können, besonders die systematischen Theologen. Engel spielen eigentlich in der Religionswissenschaft nur eine große Rolle, wenn man so beschreibt, was die Leute wirklich glauben. Aber die systematische Theologie hat damit große Probleme. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Und es ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Theologen, dass etwas, was offenbar im menschlichen Leben so tief verankert ist, wieder keine Rolle spielt. Und da habe ich mir auch schon so meine Gedanken gemacht, was ist so das Problem? Ich meine, gerade christliche Theologen haben natürlich die Denkschwierigkeit, Engel von Jesus abzugrenzen. Jesus ist natürlich auch so eine Transzendenz in menschlicher Gestalt. Wie stehen jetzt die Engel dazu? Da tun sich einige etwas schwer. Und deshalb lassen sie die Engel lieber so als ein Beispiel der Volksfrömmigkeit außen vor. Und ich, heute Morgen beim Laufen kam mir so die These, dass Engel deshalb auch in der Theologie so eine geringe Rolle spielen, weil die Theologie auch so von alten weißen Männern gemacht wurde. Von den ersten Kirchenvätern eigentlich bis jetzt sind die großen systematischen Entwürfe eigentlich immer von älteren Männern entworfen worden und die immer so den Ehrgeiz hatten, irgendwie alles in so eine Dogmatik zu pressen. Und vielleicht muss man Theologie auch ganz anders angehen und an den religiösen Erscheinungen, das, was Menschen wirklich verbinden mit Außeralltäglichen, vielleicht muss man damit anfangen und das weiterdenken, ohne gleich ein System auch entwickeln zu wollen.
Ja, oder genau damit zusammenhängt vielleicht auch die Frage quasi, ob Theologie überhaupt ohne Menschen und ihre Volksfrömmigkeit funktioniert. Also ob man sich auf dem Papier ausdenken kann, ja, Engel und Jesus widersprechen sich vielleicht so ein bisschen oder das passt irgendwie nicht so richtig mit rein, ohne daran zu denken, dass es aber nun mal ein wichtiger Bestandteil eben der Volksfrömmigkeit von vielen Menschen da draußen ist.
Ich habe eine These vom Dogmatiker Herle gelesen, der da sagt, die Existenz eines Engels ist seine Botschaft. Also es ist ja wirklich eine reine Reduzierung auf das, was ich auch intellektuell fassen kann. Und das zeigt ja fast auch so ein bisschen die Angst davor, ne, vor diesen übernatürlichen Wahrnehmungsmöglichkeiten, würde ich sagen.
Stimmt, aber das passt auch ein bisschen, finde ich, zu der ja etwas provokanten Idee, die Frank im Engelbuch entworfen hat und ja auch zum Beispiel auch im Teaser zu unserem Engelgottesdienst gesagt hatte, dass man eigentlich alle möglichen Bestandteile, die man so mit Engeln verbindet, natürlich auch super mit Smartphone-Apps ersetzen könnte, nur eben die eine zentrale Botschaft, fürchte dich nicht, vielleicht nicht. Und da habe ich mich zwar jetzt im Nachhinein gefragt, quasi ist das die Hauptaufgabe jeden Engels, uns zu sagen, fürchte dich nicht? Aber auf jeden Fall, finde ich, spricht das ja für die These, die du gelesen hast, Iris, dass ein Engel eigentlich hauptsächlich aus seiner Botschaft besteht und dass man vielleicht die ganzen tollen weiteren Fähigkeiten, die man mit Apps ersetzen könnte, aber eben nicht diese Botschaft.
Ich finde eigentlich, unter fürchte dich nicht, summiert sich schon recht viel. Ich überlege gerade, ob man das darauf reduzieren kann. Ich tendiere fast zu einem vorsichtigen Ja.
Ja, geht mir ähnlich, weil ich finde auch, dass da total viel drunter passt. Davon abgesehen, dass es einer meiner liebsten Trivia-Fakten über die Bibel, dass irgendwie die Worte fürchte dich nicht 365 Mal vorkommen. Ich habe irgendwo mal einen Jahreskalender gesehen, wo halt einfach 365 Mal hintereinander fürchte dich nicht und dann die entsprechende immer unterschiedliche Stelle vorkam. Das fand ich irgendwie eine sehr witzige und sehr plastische Idee.
Ja, ich glaube, das ist die, auch wenn Engel manchmal vielleicht noch andere Botschaften haben, die wichtigste Subbotschaft. Ne? Also das macht ja auch der Vergleich zu dem Handy klar. Ein Handy kann dich auch warnen vor Staus, dass du rechtzeitig vom Gas gehst, dass du deinen nächsten Zug kriegst, dass du nicht in ein Unwetter kommst. Es kann dich aus einer Situation der Verirrtheit aus dem Wald herausführen und so weiter. Alles, was Menschen vielleicht früher auch mit Engeln verbunden haben, da hilft uns heute die moderne Kommunikation. Aber gleichzeitig diese Botschaft, fürchte dich nicht. Also es ist nicht nur dein Handy bei dir oder es geht nicht nur um diese eine Information. Es geht ja auch nicht um die, jetzt bei Maria, um die Information, du bist schwanger, sondern auch fürchte dich nicht. Das hat alles so seine Richtigkeit. Das ist Bestandteil eines großen Planes. Das ist, glaube ich, das, was Engel auch so tröstlich macht und so lebenswert. Ne?
Und so beliebt.
Wichtig für unser Leben, ja.
Ja.
Und dieses fürchte dich nicht war ja auch der Ursprungsgedanke unseres Bronzeengels. Wenn man sich nochmal zurückversetzt, kurz vor die Jahrtausendwende, als Menschen auch mit Sorgen oder zumindest mit großen Fragen in das neue Jahrtausend gingen und dabei auch die Hilfe aller möglichen esoterischen Wahrsager und Wahrsagerinnen in Anspruch nahm. Da hat andere Zeiten hier noch geführt von Hinrich Westphal die Idee gehabt, einen Engel als christliches Symbol dagegen zu stellen und war Bestandteil eines größeren Segenskoffers mit weiteren christlichen Symbolen, aber der Engel war einfach das stärkste Symbol und der hat sich dann viel, viel länger gehalten, als diese Übergangszeit war und wir haben halt in den letzten 20 Jahren festgestellt, in den Jahren, wo der Trostbedarf besonders groß war, war auch die Nachfrage nach Engeln besonders hoch und wahrscheinlich noch nie so hoch wie jetzt in diesen Pandemiemonaten. Und das entspricht ja auch den Rückmeldungen, die wir bekommen, nicht wahr?
Ja, und tatsächlich verbinden sich ja mit dem Engel immer wieder so wertvolle und berührende Geschichten. Von denen erzählen wir ja auch unter anderem im Engelbuch. Und unser erstes Engelbuch war ja hauptsächlich, waren ja vor allem Geschichten von Leserinnen und Lesern. Und hier in diesem neuen Engelbuch haben wir jetzt auch unsere persönlichen Geschichten mit dem Engel erzählt. Und ich finde es tatsächlich immer wieder überraschend, wo einem der Engel überall begegnet. Also als wir in unser Haus gezogen sind und das noch ein totales Chaos war und wir noch renoviert haben und alles Mögliche gemacht haben, kam ja irgendwann unsere Nachbarin das erste Mal mit Salz und Brot sehr, sehr nett vorbei. Und dann haben wir sie einmal durchs Haus geführt. Und dann guckte sie den Engel, der dann schon bei mir in der Küche stand, an. Er starrte fast ein bisschen und sagte, wo hast du den denn her? Dann sage ich, ja, der ist von uns, vom Verein Andere Zeiten, wo ich jetzt schon seit einiger Zeit arbeite. Wow, also den haben wir unserer Mutter mit ins Grab gegeben. Und in diesem Moment entstand durch den Engel so ein festes Band zwischen uns, so ein Verständnis, das bis heute auch nicht abgerissen ist. Und ich glaube, jeder von uns hat mittlerweile eine Geschichte mit diesem Engel zu erzählen, die über das Symbol hinausweist.
Ja, Iris, schön, dass du das erzählt hast aus deiner eigenen Erfahrung. Ich habe nämlich auch von vielen anderen Lesern und Leserinnen irgendwie ähnliche Verknüpfungen zwischen diesem Bronzeengel und dem Sterben oder dem Tod gehört. Also wir haben ein ganz tolles Foto und den Bericht von einer Leserin erhalten, die den Bronzeengel aus Stein hat hauen lassen als quasi Grabmal ihrer Mutter. Eine weitere Leserin hat an einem Sargbau-Workshop teilgenommen, also sie lebt selber noch, aber hat schon ihren eigenen Sarg gezimmert und die Umrisse des Bronzeengels vorne auf den Deckel gefräst. Wir hören immer wieder von Hospizen, die das Angebot haben, irgendwie diesen Engel Sterbenden in die Hand zu geben, die den eben auch aufgrund seiner Haptik irgendwie gerne in der Hand haben, weil er eben warm wird und dann auch Wärme abstrahlt und so. Also da scheint es auch irgendwie so eine ganz starke Verbindung zu geben, dass es einfach ein schöner Begleiter in den letzten Momenten des Lebens ist oder auch vielleicht darüber hinaus.
Ja, ich habe zuerst den Engel kennengelernt und dann erst viel später andere Zeiten. Es war zu einer Zeit, als ich mit solchen christlichen Symbolen noch gar nichts zu tun hatte und lieber Motorrad fuhr. Da schenkte mir meine damalige Lebensgefährtin den kleinen Bronzeengel, damit ich allzeit behütet bin. Und ich wollte sie nicht brüskieren und dachte, was machst du jetzt mit diesem Ding? Und dann habe ich ihn unter die Sitzbank des Motorrads gelegt. So war er immer bei mir, wenn ich, egal wohin ich fuhr, ob nach Norwegen oder über die Alpen, habe diesen Engel durch Europa gefahren. Er hat mich immer behütet Und als dann viele Jahre später der Kontakt zu anderen Zeiten kam und auch sich die Möglichkeit hier einer Mitarbeit bot, da wurde ich erst gewahr, Mensch, dieser Engel, den hast du schon die ganze Zeit dabei, der begleitet dich schon seit gut, oder es waren dann so knapp 15 Jahre. Und das war für mich dann auch nochmal ein Wink. In dem Moment hat der Engel erst seine komplette Botschaft für mich entfaltet.
Wir sehen schon, dass es eine ganz große Bandbreite an Erlebnissen mit Engeln und auch mit diesem Bronzeengel gibt. Davon haben wir, wie schon erwähnt, auch wieder ein paar in unserem neuen Engelbuch. Ein Engel hat immer für dich Zeit mit verbraten, aber wir freuen uns auch immer über weitere Erlebnisse, die Sie uns mitteilen. Insofern, wenn Sie also irgendwie selber noch eine besondere Engelgeschichte haben, die Sie Lust haben zu erzählen, dann schreiben Sie uns gerne an redaktion@anderezeiten.de. Da freuen wir uns immer und sammeln auch fleißig weitere Geschichten für potenziell weitere Engelbücher.
Das stimmt, ja.
Bleiben Sie behütet und gesund. Wir wünschen Ihnen alles Gute für den Endspurt auf Ostern zu.
Und immer einen Engel an Ihrer Seite natürlich.
Genau.
Oder unter der Motorradsitzbank.
Wo auch immer Sie ihn brauchen.
Und sagen Tschüss.
Tschüss.
Ciao.